Gut, ja, nachdem Sie zweimal auf mich verzichten mussten, weil ich nicht da war, mache ich heute mit der Vorlesung wieder weiter. Ja, wir haben uns das letzte Mal mit boolschen Funktionen auseinandergesetzt. Wir haben so ein paar einfache boolsche Funktionen kennengelernt. Wir haben zuerst Darstellungsmöglichkeiten kennengelernt. Sie haben diese Einheitswürfe gesehen. Wir haben uns mal die 2 aus 3 Funktionen auch als eine boolsche Funktion angeguckt. Und ich möchte an der Stelle heute weitermachen. Die letzten 5 Minuten gerade noch so mal KV-Diagramme angerissen. Das wollte ich einfach noch mal wiederholen an der Stelle. Das heißt, ich wollte jetzt einfach mit der Darstellung boolscher Funktionen und da im Speziellen mit KV-Diagrammen weitermachen. KV-Diagramme, Abkürzung für auch Carnot-Weigel-Diagramme, sind eine spezielle Art und Weise, wie ich jetzt boolsche Funktionen auf der Fläche in der Ebene zweidimensional darstellen kann. Im Prinzip, Sie kennen sich ja aus der Mengenalgebra die Venn-Diagramme, also was weiß ich, irgendwo hier so ein Diagramm, diese klassischen Venn-Diagramme, da haben wir die Menge M1, und da haben wir die Menge M2 und da haben wir eine Schnittmenge. Und sozusagen eine Übertragung von Venn-Diagrammen jetzt auf boolsche Funktionen, das sind im Prinzip, ja, ist ein bisschen hart an der Grenze, ist kurz vom Pfeifen. Ein kleines bisschen runter. Diese Übertragung, so kann man im Prinzip sich Carnot-Weigel-Diagramme vorstellen. Diese Carnot-Weigel-Diagramme, die funktionieren relativ gut für boolsche Funktionen mit bis zu 4 Variablen, da ist es relativ überschaubar. Mit 5 Variablen kann man auch noch ganz gut arbeiten, wenn man ein bisschen Übung hat. Einige Künstler schaffen es vielleicht sogar noch mit 6 Variablen zu arbeiten, aber dann ist Feierabend, danach taugen sie nichts mehr. Die Grundidee ist im Prinzip, ich habe eine quadratische Form oder eine rechteckige Form, je nachdem wie viele Variablen ich habe. Wenn ich zum Beispiel 2 Variablen habe, habe ich entsprechend bei 4 Variablen habe ich ein Quadrat, bei 3 Variablen habe ich ein Rechteck, bei 2 Variablen ein Quadrat, das kommt durch die Spiegelung zustande. Und ich habe so ein Quadrat von Feldern und diese Felder kann ich jetzt Funktionswerte eintragen. Das heißt, wenn wir es nochmal formal definieren, ein KV-Diagramm ist im Prinzip eine Abbildung des n-fachen kartesischen Produkts auf den boolschen Zahlenraum, also 0, 1, auf den boolschen Zahlenraum. Ist eine Art, eine grafische Darstellung der Funktionstabelle, wobei jede Zeile in der Funktionstabelle im Prinzip genau einem Feld im KV-Diagramm entspricht. Und diese Feldnummer entspricht der Zeilennummer, wenn ich die indizierten Variablen in Fallen Index notiere. Das heißt, ich brauche heute eben ein bisschen die Tafel, vermute ich mal relativ stark. Also werden wir gleich mal testen, ob das hier funktioniert mit der Tafel. Ich muss irgendwo freischalten. So, wenn ich jetzt auch noch irgendwo ein Stück Kreide finde, dann ist alles perfekt. Da. Also im Prinzip, wenn Sie Variablen, boolsche Variablen, x3, x2, x1, x0 haben und wenn Sie genauso mit abfallendem Index die schreiben, also von x3 mit abfallendem Index x0, dann entspricht im Prinzip die Feldnummer genau entsprechend der Zeilennummer. Also wenn Sie zum Beispiel die Variablenbelegung haben, 1, 1, 0, 0.
Das können Mathematikdidaktiker machen. Wobei natürlich die Lehrpläne dann nachher nicht von Mathematikdidaktikern verabschiedet werden, sondern vom Kultusministerium nach Befragung.
Bei dem Index Nummer 7 sprechen. Beginnen bei der Nummerierung mit 0.
Hessischen Elternbeirat. Die sind also
weiter gewesen. Gut. Gut, und ich kann eben diese KV-Diagramme jetzt hier als Ersatz für die boolschen Funktionen benutzen. Also ein bisschen runter. Als Ersatz für die boolschen Funktionen benutzen. Die Frage ist natürlich, warum macht man das? Warum benutzt man jetzt KV-Diagramme? Boolsche Funktionstabellen sind doch auch ganz nett. Wir werden halt im Laufe der Vorlesung eine Methode kennenlernen, wie ich mit KV-Diagrammen Funktionen sehr, sehr effizient und sehr intuitiv vereinfachen kann, wie ich also boolsche Funktionen einfacher darstellen kann und einfacher auch reduzieren kann in ihrem Aufwand, indem ich KV-Diagramme benutze und dort ein grafisches Verfahren dazu. Dazu kommen wir auch später noch. Vielleicht zunächst mal, wie konstruiere ich die KV-Diagramme? Na gut, eine Funktion von keiner Variable macht nicht viel Sinn. Also minimal haben wir eine Funktion von einer Variable. Und dann besteht das KV-Diagramm einfach aus 2 Feldern. Und um zu indizieren, wo jetzt das Feld bejaht, wo es negiert ist, schreibe ich die Variable x0 drüber. Und dann kann ich zum Beispiel einfach, jetzt ich zeichne einfach mal das Diagramm hin, das entsprechende Funktionstabelle daneben dran, wenn ich zum Beispiel hier x0 hätte. Und hier wäre dann eben meine Funktion, y nennen wir es mal. dann haben wir hier 0 oder 1 und jetzt denke ich mir einfach mal eine Funktion. Ich sage einfach mal, es wäre die Initialisation, sagen wir hier entsprechend auch 0 oder 1. Dann würde ich für x0 gleich 0, das wäre dieses Feld, dann würde ich, sorry, da habe ich eine 0 eingetragen, ich wollte doch eine 1 hier eintragen, macht wenig Sinn, zweimal das gleiche zu machen, also Identitätsfunktion, dann würde eben hier für x0 gleich 0, das wäre dieses Feld, dann würde hier eine 0 stehen, und für x0 gleich 1, das wäre dieses Feld, dann würde hier eine 1 stehen, also das wäre sozusagen hier die äquivalente Darstellung der Identitätsfunktion, einmal in der Funktionstabelle links, einmal im KV-Diagramm. Wie gesagt, immer da, wo die Variable steht, wird die Variable bejaht, also mit dem Wert 1 belegt. Immer da, wo die Variable nicht steht, also hier wird die Variable negiert, also mit dem Wert 0 belegt. Gut, wenn ich zwei Variablen habe, spiegle ich einfach dieses KV-Diagramm hier, indem ich hier unten einfach sozusagen das an der Achse hier spiegle, wie es da dargestellt ist, komme ich dann auf dieses Diagramm mit den zwei Variablen, x0 und x1. Auch hier können wir ein kleines Beispiel machen. x1, x0... Hier mal ein y, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Alle möglichen Eingabebelegungen, also 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Jetzt einfach mal irgendwo frei rausgegriffen, sagen wir 0, 1, 1, 0. Nur als Beispiel eine Funktion. Das wäre jetzt die Antivalenz, die ich dahin geschrieben habe. Das haben wir auch schon kennengelernt, die Antivalenzfunktion. Die ist genau dann 1, wenn eben die beiden Variablenwerte unterschiedlich sind. Wenn die beiden Variablenwerte gleich sind, ist sie 0. Hier, und wenn sie unterschiedlich sind, dann ist er 1, nennt man die Antivalenz oder auch exklusiv oder. Und wenn ich das hier eintragen möchte in das entsprechende KV-Diagramm, na gut, dann haben wir hier 0, 0, also beide Variablen 0, das wäre im Prinzip dieses Feld hier. Dieses Feld hier ist im Bereich x0 negiert und x1 negiert, das heißt also hier wäre eine 0, das entspricht sozusagen dem ersten Feld. Dann haben wir das 0, 1 Feld, das wäre dieses Feld hier, x0 ist hier 1, x1 ist 0. Das wäre also die zweite Zeile, wäre also hier ein 1. Dann hätten wir 1, 0, das wäre dieses Feld hier. Da hätten wir auch eine 1. Und schließlich 1, 1, das wäre dann dieses Feld, da hätten wir wieder eine 0. Das wäre das entsprechende KV-Diagramm dafür. Wenn ich die Zeilen einfach mal mit einem Index bezeige, also mal die Zeilen einfach mal mit einem Index Ihnen zu zeigen, im Prinzip hat diese Zeile hier ja sozusagen den Index 0, das ist der Index 1, der Index 2, der Index 3, wenn ich einfach das hier als Binärkombinationen benutze. Und wenn ich das ins KV-Diagramm eintrage, dann habe ich im Prinzip hier das Feld mit dem Index 0, dann habe ich hier das Feld mit dem Index 1, dann habe ich hier das Feld mit dem Index 2 und dann habe ich hier das Feld mit dem Index 3. So kann ich mir das auch relativ einfach merken. Gut, das ist das KV-Diagramm für zwei Variablen, entsprechend das KV-Diagramm für drei Variablen steht, indem ich das jetzt wieder spiegle an der Achse hier, was letztendlich hier in diesem Diagramm resultiert. Ich erspare mir jetzt hier auch ein Beispiel zu machen, das Prinzip ist genau gleich, wir haben hier verschiedene Felder, ich kann nur einfach mal ein Beispiel, wenn ich jetzt hier, mache nur mal eine Zeile, sagen wir x2, x1, x0, wenn das die Belegung hätte 0, 1, 0, dann können wir das entsprechende Feld im KV-Diagramm suchen. Na gut, x2 ist 0, das heißt, wir befinden uns in dem Bereich hier. Das ist der Bereich, bei dem x2 0 ist. Es wäre nicht schlecht, wenn es ein bisschen leiser wäre. Trotz Mikrofon ist es relativ schlecht hier. Gut, wie gesagt, x2 ist 0, das heißt, das ist der linke Teil des KV-Diagramms. x1 ist 1, das heißt, wir finden uns in dem Bereich. Und x0 ist 0, das heißt, der Bereich, das heißt, wir haben jetzt eindeutig dieses Feld klassifiziert. Das heißt, die Belegung 0, 1, 0 bei x2, x1, x0 würde genau diesem Feld im KV-Diagramm entsprechen. Wenn ich also hier jetzt an der Stelle dann als y hier eine 1 stehen hätte, dann müsste hier eine 1 eingetragen werden. Gut, das ist das KV-Diagramm mit drei Variablen. Mit vier Variablen ist es auch noch relativ einsichtig. Man spiegelt es einfach hier weiter an der Achse. Dann kommt dieses KV-Diagramm zustande. Und auf die gleiche Art und Weise suchen wir hier einfach mal das 0, 0, 0, 0 Feld. Das Feld für vier Variablen gleich 0. Das heißt, x3 ist gleich 0. Das bleibt auf jeden Fall der obere Teil. Das sind wir also im oberen Bereich. X2 ist gleich 0, damit bleibt der Bereich übrig. X1 ist gleich 0, damit bleibt der obere Bereich übrig. und x0 ist gleich 0, damit bleibt natürlich der Bereich übrig, damit hätten wir dieses Feld hier, das wäre das Feld x2, x3, x2, x1, x0 gleich 0, 0, 0, 0, das würde dieses Feld kennzeichnen. Bis dahin sind KV-Diagramme relativ übersichtlich. Vor allen Dingen, was wichtig für KV-Diagramme ist, sind Nachbarschaftsbeziehungen. Wir werden nachher sehen, KV-Diagramme erlauben es, boolesche Funktionen zu optimieren, dadurch, dass sie Nachbarschaftsbeziehungen ausnutzen. Und das KV-Diagramm hat die Eigenschaft, dass benachbarte Felder im KV-Diagramm sich genau in einer Variable unterscheiden. Zum Beispiel die beiden Felder sind benachbart und unterscheiden sich genau im Wert der Variable x0. Alle anderen Variablen sind gleich. Das gilt für alle Felder im KV-Diagramm. Alle benachbarten Felder im KV-Diagramm unterscheiden sich genau in einzelnen Variablen. Alle anderen Variablen sind gleich. Wobei man hier schon bei den Diagrammen ein bisschen Fantasie haben muss, weil zum Beispiel dieses Feld auch mit diesem Feld benachbart ist. Zusammengerollt. Entsprechend dieses Feld ist auch mit diesem Feld benachbart. Oder dieses Feld ist sozusagen über die dritte Dimension mit dem unteren Feld benachbart. Aber das kann man sich noch halbwegs vorstellen. Wenn man jetzt ein KV-Diagramm von 5 Variablen konstruiert, werden die Nachbarschaftsbeziehungen ziemlich dreidimensional, dann wird es etwas schwieriger. Ich will es Ihnen trotzdem mal zeigen, ich habe ja noch so ein kleines Flash-Video hier, wie sich die KV-Diagramme aufbauen. Spielen wir hier kurz mal ab, also hier von 1 nach 2 Variablen, dann hier von 2 nach 3 Variablen, von 3 nach 4 Variablen, das wir gezeigt haben, das machen wir einen Schritt von 4 nach 5 Variablen, indem wir das Diagramm einfach nochmal spiegeln. Und jetzt haben wir ein KV-Diagramm von 5 Variablen. Aber hier werden die Nachbarschaftsbeziehungen schon ziemlich, ja, teilweise schwierig auszuwerten. Zum Beispiel ist dieses Feld hier, dieses Feld ist zum Beispiel mit dem Feld benachbart. Über die dritte, man muss sich vorstellen, wenn das eigentlich zwei KV-Diagramme, die jetzt übereinander liegen, und zwar so gekippt übereinander liegen. Dann kann man auch noch die jetzt so übereinander dritten und sonst sind auch noch benachbart. Aber da wird es schon schwieriger. Und für diese Optimierung von Schaltfunktionen muss man eben gezielt Nachbarschaften ausnutzen. Da sieht man schon etwas schlecht. Das kann ich auch im KV-Diagramm für 6 Variablen konstruieren, indem ich es wieder nach unten klappe. Aber dann wird es noch komplizierter. Dann müsste ich im Prinzip für die Nachbarschaft in die vierte Dimension gehen. Dann wird es ein Hyperwürfel an der Stelle und dann ist es nicht mehr anschaulich. Die Stärke der KV-Diagramme ist wirklich, wie wir nachher sehen werden, diese grafische Anschaulichkeit, die mir als Mensch sehr gut liegt, um Zusammenhänge sehen zu können. Und das funktioniert mit bis zu 4 Variablen hervorragend. Mit 5 Variablen, wenn man viel Übung hat, 6 Variablen, wenn man vielleicht ganz, ganz, ganz viel Übung hat und 7 Variablen vergessen. Gut. Na, irgendwo klicken, wo keine Animation ist, genau. Hier jetzt mal diese 2 von 3 Funktionen, die hatten wir ja schon mal. Hier als KV-Diagramm dargestellt. Verschiedene Dinge, die man jetzt hier zum Beispiel sehen kann. Hier haben wir die Funktionstabelle nochmal, also x2, x1, x0. Das war die 2 aus 3 Funktionen. Das heißt, immer dann, wenn ich 2 Einsen habe, ist der Ausgang auch eine 1. Das ist also hier, habe ich 2 Einsen, ist der Ausgang eine 1. Hier habe ich 2 Einsen, ist der Ausgang eine 1. Hier habe ich 2 Einsen, ist der Ausgang eine 1. Na gut, hier habe ich sogar 3 Einsen, da ist der Ausgang auch eine 1. Jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, wie ich hier ins KV-Diagramm kommen kann. Eine Möglichkeit besteht die, indem ich einfach die Funktionstabelle sozusagen einfach kopiere ins KV-Diagramm. Dabei helfen in Umständen diese Indexnummern. Wir wissen ja, das ist also das Feld mit dem Index 0 hier. Dann haben wir hier das Feld mit dem Index 1, nämlich x0 ist 1, alle anderen sind 0. Dann haben wir hier das Feld mit dem Index 2. Hier das Feld mit dem Index 3. Beim Feld mit Index 3 ist x0 und x1 gleich 1. Also haben wir 1, 1, alles andere ist 0. Dann haben wir hier entsprechend das Feld mit dem Index 4. Dann hier das Feld mit dem Index 5. Dann haben wir hier das Feld mit dem Index 6 und hier das Feld mit dem Index 7. Können Sie einfach überlegen, ziehen Sie einfach raus, Feld mit Index 7, das heißt alle drei Variablen sind 1. x2 ist 1, x1, x1, x0 ist 1. Feld mit dem Index 5 haben wir hier x0 ist 1, x1 ist 0, x2 ist 1, also 1, 0, 1 wäre entsprechend die 5. Und jetzt können Sie einfach hergehen, die entsprechende Zeile der Funktionstabelle von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, können Sie einfach jetzt hier ins KV-Diagramm reinkopieren und dann sehen Sie, dass genau hier Wir haben bei der 3 eine 1, das ist diese 1 hier. Wir haben bei der 5, bei der 6 und bei der 7 eine 1. Bei der 5, bei der 6 und bei der 7 eine 1 sind diese Einsen. Wenn Sie nicht mit den Indizes da arbeiten wollen, können Sie auch einzeln machen, können sagen, okay, mich interessieren hier eigentlich, ich nehme das, was weniger ist. Gut, ist hier ein bisschen Pech, ich habe 4 Nullen, 4 Einsen, also ist es egal, ob ich die Nullen oder die Einsen eintrage, ist gleich viel Aufwand. Dann suche ich mir also raus, okay, diese 1, hier habe ich bei 0, 1, 1, also x2 ist gleich 0, wie ich es vorhin gezeigt habe, das ist die linke Seite. Also die Felder hier. x1 ist gleich 1, das heißt, wir sind hier. x0 ist gleich 1, das heißt, wir sind hier und dann bin ich auch bei dem Feld gelandet. Also das können Sie machen, wie Sie wollen, verschiedene Methoden gehen. Entweder Sie zeichnen sich die Indizes ins KV-Diagramm ein, dann können Sie es direkt ablesen. Oder wenn Sie jetzt ein KV-Diagramm haben, das sehr ungleich, eine Funktionstabelle, die sehr ungleichgewichtig ist, nur wenige Einsen oder wenige Nullen, dann können Sie auch einfach die wenigen Einsen sich die Felder explizit suchen. An der Stelle kann man jetzt im Prinzip auch schon sehen, wie ein bisschen die Nachbarschaftsbeziehungen im KV-Diagramm wirken. Sie erinnern sich vielleicht, wie die 2 von 3 Funktionen logisch ausgesehen hat. Das war x1, x0 oder x2, x0 oder x2, x1. Das war die 2 von 3 Funktionen mal als logische Funktion dargestellt. Und Sie sehen, wir haben im Prinzip hier 3 Terme. x1, x0, x2, x0 und x2 und x1. Und wenn Sie mal reingucken hier ins KV-Diagramm, können Sie die Blöcke identifizieren. Sie haben nämlich hier, wenn ich mal das hier als größeren Block betrachte, das entspricht dem Block x2, x0. Warum? Na gut, dieser Block befindet sich im Bereich x0 bejaht. Er befindet sich im Bereich x2 bejaht und er befindet sich im Bereich x1 sowohl bejaht wie auch negiert. Das heißt, x1 fällt hier sozusagen raus. Das ist wieder, was ich vorhin meinte mit den Nachbarschaftsbeziehungen. Diese beiden Felder sind benachbart. Die unterscheiden sich nur in der Variablen x1. Und wenn ich einen Term habe, wie Sie sich auch aus der Boolschen Algebra sehr leicht ableiten können, einen Term x2, x0, x1. Und ich habe einen Term verknüpft in Oder mit x2, x0, x1 nicht. Wenn ich die beiden Terme verknüpfe, dann kann ich hier Distributivgesetz anwenden. Ich kann x2, x0 ausklammern. Das ist nichts anderes als x2, x0 oder x1, x1 nicht. Entschuldigung, und. Quatsch, oder, so rum. Keinen Fehler machen. Und x1 nicht oder x1 nicht. Na gut, x1 oder x1 nicht zusammen ergibt eine 1. x1 oder x1 nicht. Was eine Variable mit ihrem negierten oder verknüpft, ist immer 1. Und irgendwas und mit 1 verknüpft, ist immer das, was hier übrig bleibt. Das heißt, es bleibt nichts anderes übrig als x2, x0. Bleibt hier stehen. Das heißt also, wenn ich so einen Block habe, der sich in einer Variable unterscheidet, und diese Variable gegensätzlich belegt ist, dann fällt die Variable raus. Und genau das ist der Block hier, dieser Block aus diesen beiden Variablen, der liegt einmal im Bereich x1 bejaht, einmal im Bereich x1 negiert, wie man hier oben sieht, aus dem oberen Bereich, wenn ich eben das mal so aufschreibe, als boolsche Funktion, dann kann ich eben x2, x0 ausklammern und dann bleibt hier im Prinzip der Term x1 oder x1 nicht stehen, dazu 1 wird, das heißt die Variable fällt raus, es bleibt einfach x2, x0 stehen und ich habe diesen größeren Block. Genauso sehen Sie hier, auf analoge Weise haben Sie hier den Block x1, x0 und entsprechend hier x2, x1. Das heißt, im Prinzip können Sie das KV-Diagramm, auch wenn Sie so eine Form haben wie hier, können Sie es auch einfach dadurch erstellen, indem Sie diese Blöcke hier eintragen. Den x1, x0-Block, den x2, x0-Block und den x2, x1-Block hier eintragen. Die Variante funktioniert auch. Und ich denke, wer ein bisschen Fantasie hat, der sieht schon natürlich, dass ich so auf die Art und Weise im Prinzip auch das KV-Diagramm nutzen kann, was wir später machen werden, um Blöcke zu vereinfachen. Ich kann nämlich hier zum Beispiel sehen, na gut, 2 Einsen, die benachbart sind, die kann ich offensichtlich zu einem größeren Block zusammenfassen und es fällt eine Variable dabei raus. Das ist sozusagen ein kleiner Vorgeschmack, dass ich mit KV-Diagrammen auch sehr schön Schaltfunktionen oder Boolsche-Funktionen optimieren und vereinfachen kann. Gut, ich möchte noch kurz auch so die Beziehung herstellen zwischen dem KV-Diagramm und den Einheitsüberwürfeln, die wir schon gesehen haben am Anfang. Also hier die Einheitsüberwürfel für eine Variable mit der Möglichkeit 0 oder 1. Der Hyperwürfel für zwei Variablen mit der Möglichkeit eben 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 in den Ecken. Bei drei Variablen wird er schon dreidimensional. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1 und so weiter. Alle möglichen Kombinationen von drei Variablen in den acht Ecken des Würfels. Und hier beim Hyperwürfeln muss ich schon bei vier Variablen muss ich schon sozusagen ins Vierdimensionale gehen, muss ich einen Hyperwürfel konstruieren, bestehend aus zwei Würfeln. Das ist schon nicht mehr wirklich anschaulich. Beim KV-Diagramm passiert das erst eine Ebene später. Insofern ist es hier überlegen. Im Prinzip entsprechen aber die KV-Diagramme für die Schaltfunktionen von K-Variablen im Bereich zwischen 1 und 4 umkehrbar eindeutig den Hyperwürfeln in der entsprechenden Dimension K. Das heißt, wir haben hier bei einer Variable, ist es sehr leicht einschaulich, das KV-Diagramm mit einer Variable entspricht genau dem Hyperwürfel, der nur eine Dimension hat, nämlich 0 und 1. Das KV-Diagramm mit zwei Variablen entspricht dem Hyperwürfel mit zwei Dimensionen, also einem Quadrat mit den möglichen Kombinationen hier. Das KV-Diagramm mit drei Variablen entspricht im Prinzip dem planar aufgeklappten dreidimensionalen Würfel, also im Prinzip das, was hier so dunkel gezeichnet ist, im Prinzip der aufgeklappte dreidimensionale Würfel. Den können Sie so wieder zusammenfalten und entsprechend auf das KV-Diagramm gelegt. Etwas unübersichtlich zugegebenermaßen ist, wenn ich jetzt den vierdimensionalen Würfel aufklappe und aufs KV-Diagramm lege, dann kommt das Gebilde hier raus. Muss man nicht wirklich anschaulich mehr verstehen. Ist auch nicht wirklich mehr anschaulich. Gut, soviel vielleicht mal zunächst zu KV-Diagrammen. Wir werden auf die KV-Diagramme zurückkommen. Das ist ein sehr, sehr probates Hilfsmittel, um Funktionen darzustellen und auch mit Funktionen zu arbeiten. Ich möchte Ihnen aber vorher noch nicht eine andere Variante gesehen. Sie haben jetzt gesehen, ich kann Schaltfunktionen durch boolesche Ausdrücke x1 oder x2 und x3 nicht und sowas darstellen. Ich kann Schaltfunktionen durch Funktionstabellen darstellen. Ich kann Schaltfunktionen mittels KV-Diagrammen darstellen. Und ich kann natürlich Schaltfunktionen mittels Schaltplänen darstellen. Ich meine, was ist der Gedanke hinter Schaltfunktionen? Weshalb arbeite ich mit Schaltfunktionen? Natürlich möchte ich mich Richtung Hardware bewegen. Das heißt, ich möchte irgendwo eine Schaltung mit aufbauen. Eine logische Schaltung. Deshalb mache ich das Ganze. Das heißt also, Schaltfunktionen sind natürlich logische Modelle von digitalen Schaltungen. Und dementsprechend kann ich natürlich auch eine digitale Schaltung eben auch durch einen Schaltplan darstellen. Und da gibt es entsprechend auch Äquivalenzen, dass zum Beispiel eben innerhalb gewissen Grad zumindest eine boolesche Funktion äquivalent zu einer Schaltung ist. Also diese Äquivalenzen sind auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so einfach. Ich werde nachher mal ein paar Beispiele machen, dass wir sehen, wo da eigentlich die Schwierigkeiten liegen. Schauen wir aber erstmal zu den Schaltplänen an sich. Es gibt Gatterzeichen, also wir hatten ja jetzt schon verschiedene Funktionen kennengelernt und oder nicht. Exklusiv oder die Äquivalenzfunktion. Und dafür gibt es Schaltzeichen. Die Verbindung wird mit Linien hergestellt. Wenn sich elektrische Verbindungen irgendwo kreuzen, dann gibt es zwei Möglichkeiten im Schaltplan. Wenn sie sich kreuzen, ohne dass sie Kontakt haben, werden sie so gemalt. Das bedeutet kein Kontakt. Wenn sie sich kreuzen und Kontakt haben, dann wird hier ein Punkt hingemalt. Der Punkt bedeutet, wir haben Kontakt. Und Negationen werden durch Kreise am Ausgang oder am Eingang von den Gattern dargestellt. Also ich habe hier mal einfach mal ein paar Beispiele, wo man das sehen kann. Und zwar hier die aktuelle DIN-Norm. Das heißt, das UND-Gatter ist einfach hier mal ein UND-Gatter mit zwei Eingänge der Ausgang. Das heißt also, hier ist das Schaltzeichen für ein UND-Gatter. Das bedeutet, wenn diese beiden Eingänge 1 sind, wäre der Ausgang 1, ansonsten ist der Ausgang 0. Das können natürlich nicht nur zwei Eingänge sein, es können auch mehrere sein. Also die Punkte hier sollen eben andeuten, dass durchaus ein UND-Gatter mit 3, mit 4, mit 5 Eingängen möglich ist. Interesse halber, falls Sie mal ältere Schaltpläne bekommen, diese DIN 40700er Zeichen, die gibt es seit etwa, lassen Sie mich schätzen, 20 Jahren etwa. Vorher wurden die Zeichen hier in der Spalte dafür benutzt. Das heißt, UND-Gatter war im Prinzip so ein Kreisgebilde. Wenn Sie mal auf ältere Schaltpläne stoßen, dann kann Ihnen sowas passieren. Und ganz rechts sind die Schaltsymbole, wie sie in den USA verwendet werden, die amerikanischen Normen. Ich meine, hier kann man auch ein bisschen sehen, es ist ein bisschen, diese DIN-Schaltsymbole sind ein bisschen Kind ihrer Zeit. Weil als sie eingeführt worden sind, vor 20, 25 Jahren, war es vom Rechner aus, von der Rechnerverarbeitung noch relativ schwierig, so etwas Rundes da zu malen. Da war es viel leichter, was Eckiges zu malen. Da hat man eben noch Nadeldrucker gehabt, Matrixdrucker. Ich meine, sowas kann man im Prinzip mit Strichen und Kreuzen und Pluszeichen hinmalen. Für sowas braucht man Grafikfähigkeiten. Und aus dem Grund hat man eben vor 25 Jahren beschlossen, man vereinfacht die Schaltzeichen, macht die für den Rechner kompliziert zu zeichnenden Dinge weg und macht da so einfache Zeichen davon. Ich meine, aus heutiger Sicht wäre es nicht mehr notwendig, weil heute kann ich im Rechner genauso einfach dieses Teil zeichnen, wie ich dieses zeichnen kann. Macht keinen Unterschied mehr. Aber die Norm existiert nun mal und man kann sich ja auch mit diesen einfachen Schaltzeichen leben. Gut, wie gesagt, das Und, also der rechteckige Kasten mit dem Und hinten drin, das Oder ist der rechteckige Kasten mit einem größer gleich 1. Ich würde einfach sagen, das größer gleich 1 kommt daher, wenn mindestens einer der Eingänge 1 ist, dann wird der Ausgang 1. Daher kommt die Logik. Sonst ist der Ausgang 0. Der DIN-Vorgänger hat einfach das gleiche wie das UND-Symbol, nur mit durchgezogenen Linien gehabt. Und im amerikanischen Standard ist es hier gebogen und spitz zugezeichnet. Gut, das Nicht-Gatter wird einfach durch einen Punkt am Ausgang gekennzeichnet. Also eine 1 ist die Identität. Und ein Punkt am Ausgang bedeutet Negation, also 1 nicht, das ist die Negation. Altes Schaltzeichen war so, amerikanisches Schaltzeichen ist dieses. Die Antivalenz wird durch ist gleich 1 dargestellt. Macht Sinn, ist gleich 1, macht Sinn, wenn ich logischen Sinn, wenn ich eine Antivalenz von 2, wenn ich einen Radar mit 2 Eingängen habe, dann ist nämlich der Ausgang genau dann 1, wenn einer von den beiden Eingängen 1 ist. Wenn beide 1 sind, ist der Ausgang 0 und wenn beide 0 sind, ist der Ausgang auch 0. Also wenn ein einziger von denen 1 ist, dann ist der Ausgang 1 und man macht das ist gleich 1 hier Sinn. Beim alten Schaltzeichen war es im Prinzip hier dieses Äquivalenzzeichen durchgestrichen, ist auch ziemlich logisch, weil im Prinzip die Antivalenz oder das Gegenteil von der Äquivalenz ist. Amerikanisches Schaltzeichen hier. Und die Äquivalenz wird heute mit dem Ist gleich bezeichnet. Altes Schaltzeichen war eben hier die drei Linien für Äquivalenz. Und im Amerikanischen einfach wird die Antivalenz negiert. Vielleicht noch so nebenbei, es gibt was sehr beliebt ist, sind auch die negierten Verknüpfungen und nicht und oder nicht. Und nicht wird im Prinzip da so dargestellt. Ich habe also mein UND-Symbol, meine beiden N-Eingänge und dann einfach einen Negationspunkt am Ausgang. Das wäre das UND nicht, aus dem Englischen NOT AND, zusammengefasst zum NAND, das wäre das NAND-Gatter. Nicht UND, NOT AND. Und entsprechend genauso beliebt ist das Nicht-Oder-Gatter, das NOR-Gatter. Entsprechend so dargestellt, größer gleich 1, also wie das Oder-Gatter, nur mit einer Inversion am Ausgang. Das wäre hier das NOR, das NOT-OR. Diese Gatter, warum die NAND- und NOR-Gatter relativ beliebt sind, hat zwei Gründe. Erstens von der technischen Realisierung. Wenn ich Gatter mit Transistoren realisiere, kriege ich sehr leicht Inversionen rein. Jede Transistorstufe macht mir im Prinzip eigentlich eine Inversion. Und insofern ist es bei einer klassischen Konstruktion, brauche ich eigentlich eine Stufe mehr, um ein UND zu machen als ein NAND. Das heißt, ich habe normalerweise, wenn ich so eine Schaltung mache, eine Transistor-Transistor-Logik-Schaltung, kriege ich einfacher ein NAND hin als ein UND. Für das UND brauche ich nur eine Stufe mehr, die mir das am Ende umdreht. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund, noch wichtiger, was wir später kennenlernen werden, NAND an sich ein sogenanntes vollständiges Operatorensystem. Ich kann alle logischen Funktionen einfach nur mit NAND-Funktionen ausdrücken. Jede beliebige boolesche Funktion kann ich nur dadurch ausdrücken, dass ich NAND benutze. NOR genauso. Ich kann auch NOR jede beliebige boolesche Funktion dadurch ausdrücken, dass ich nur NOR benutze. Mit UND und ODER geht es nicht. Mit UND und ODER brauche ich drei. Ich brauche UND, ODER und NICHT, um alles auszudrücken. Gut. Ja, das sind eben die Gattertypen. Und damit kann ich im Prinzip Schaltpläne aufbauen. Und es ist relativ leicht, eigentlich aus diesen, wenn ich solche boolschen Ausdrücke habe, so eine boolsche Funktion zum entsprechenden Schaltplan zu kommen. Also hier die Funktion wäre im Prinzip hier mal die Antivalenz, A Antivalent B. Jetzt kann ich entweder sagen, okay, ich habe einen Antivalenzkater zur Verfügung, oder ich kann versuchen, die Antivalenz aus elementaren Funktionen und, oder und nicht aufzubauen. Und das ist auch relativ einfach, die Antivalenz aus und, oder nicht aufzubauen, ist ja relativ simpel. Na gut, Antivalenz heißt, wenn der eine Eingang 1 ist und der andere 0 ist, oder umgekehrt, dann soll der Ausgang 1 sein, ansonsten soll er 0 sein. Na gut, das liefert sich genau dann, wenn ich A nicht B oder AB nicht habe. Relativ simpel. Der Term A nicht B, der wird genau dann zu 1, wenn A gleich 0 und B gleich 1 ist. Dann wird der Term zu 1. Der andere Term ist dann zwar 0, aber das stört nicht über die Oder-Verknüpfung. Wenn bei der Oder-Verknüpfung ein Term 1 wird, dann wird der ganze Ausdruck 1. Also das liefert genau dann eine 1, wenn A gleich 0 und B gleich 1 ist. Andersrum, der hintere Term, der liefert genau dann eine 1, wenn A gleich 1 und B gleich 0 ist. Also in der umgekehrten liefert der eine 1. Ansonsten ist der 0. Das heißt, bei der Kombination, ich schreibe es nochmal hin, 0, 1 ist der Term 1. Bei der Kombination 1, 0 ist der Term 1. Also in beiden Fällen ist der Ausgang 1. Für 0, 0, respektive 1, 0 sind beide Terme 0. Bei 0, 0 wird der Term 0 durch das B und der Term 0 durch das A. Und bei 1, 1 wird der Term durch das A nicht 0 und der Term durch das B nicht 0. Insofern ist es also genau das Gleiche. Und oben, das ist so eine Logikflächenanimation, das können Sie auch benutzen, mit denen können Sie Schaltfunktionen im Prinzip zusammenbauen und testen, das machen wir gerade mal kurz. Das heißt, es sollte genau dann hier eine 1 rauskommen, wenn die beiden unterschiedlich sind. Okay, machen wir mal die A zu 1, sehen, der Ausgang wird 1. Wenn ich jetzt beide zu 1 mache, sehen Sie, es passiert Folgendes, beide Terme produzieren hier eine 0 am Ausgang, der Ausgang wird 0. Wenn ich den hier jetzt zu 0 mache, kriege ich wieder eine 1, weil nämlich jetzt dieses Glied, dieses BA-Nicht-Glied, mir hier die 1 produziert und die 1 zum Ausgang weiterschaltet. Und wenn ich beide wieder 0 habe, dann ist das Ganze wieder 0. Sie sehen auch hier, ich kann Negationen durchaus auch am Eingang haben. Also ich kann die Negationspunkte nicht nur am Ausgang haben, sondern hier entsprechend auch am Eingang, um zu zeigen, dass ich hier das Ganze negiert haben möchte. Gut, hier haben wir eine weitere Funktion, die einfach direkt aus dem booleschen Ausdruck abgeleitet ist. Wir haben hier A und B und C nicht negiert. Also wir haben hier im Prinzip das, was ich schon erwähnt habe, diese NAND-Funktion, diese Nicht-Und-Funktion, mit A bejaht, B bejaht und C negiert. Und das Ganze ist oder verknüpft mit D und das Ganze nochmal negiert. Das heißt, hier haben wir NOR. Also im Prinzip haben wir eigentlich A, B, C nicht NAND verknüpft und das Ergebnis mit D NOR verknüpft, not all. Und die Frage ist jetzt, okay, wie bekommen wir hier am Ausgang eine 1 hin? Unter welcher Bedingung? Was müssen wir eingeben, dass wir am Ausgang hier eine 1 hinkriegen? Na gut, das ist ein oder nicht. Das heißt, wir müssen im Prinzip hinkriegen, dass hier eine 1 rauskommt. Das heißt, wir müssen im Prinzip beide Eingänge hier zu 0 machen. Nur wenn beide Eingänge 0 sind. Wenn beide Eingänge 0 sind, wird ein Oder eine 0 produzieren und ein Oder nicht damit eine 1. Bei allen anderen Kombinationen produziert das Oder hier eine 1 und die Negation macht eine 0 draus. Das heißt, wir müssen also das hier zu 0 kriegen, das haben wir hier schon, wir müssen auch nur das hier zu 0 kriegen, das ist es aber nicht. Wir müssen also nur dafür sorgen, dass das Und hier sozusagen eine 1 liefert, damit das Und nicht 0 liefert. Na gut, wie kriegen wir das hin? Machen wir den hier vielleicht mal zu 1. Na komm. Und machen wir den hier zu 1. Und dann haben wir es geschafft. Damit ist der Ausgang 1 geworden. Und ich behaupte jetzt, es gibt keine andere Kombination, bei der der Ausgang 1 wird. Egal, was wir sonst tun, kann ich ein Bild rumspielen. Egal, was wir sonst tun, es wird keine 1 geben. Es sei denn, Sie machen dieses da. Das kann man aber auch relativ leicht sich klar machen aus der unteren Formel. Wenn wir hier, was wir auch das letzte Mal kennengelernt haben, den Satz von de Morgan anwendet, also den Satz von de Morgan über die Negation, kann man hier mal machen. Das heißt, wir haben hier A, nicht A, B, C nicht negiert oder D und da ganz ein großer Negationsstrich drüber. Jetzt kann ich nach der Regel von de Morgan, kann ich den Negationsstrich nach unten ziehen, wenn ich das Operationszeichen umdrehe. Das heißt, das ist nichts anderes als A, B, C nicht negiert und jetzt ziehe ich das Negationszeichen nach unten, dreht es um und denegiert. Das ist sozusagen jetzt diesen durchgehenden Negationsrichter oben, habe ich jetzt eine Ebene nach unten gezogen und musste dafür nach der Regel von Morgan das Operatorzeichen von oder nach unten umdrehen, um das gleiche zu halten. Na gut, jetzt kann die beiden Negationszeichen heben sich jetzt auf. Das ist also nichts anderes als A, B, C nicht und D nicht. Na gut, das und kann ich hier weglassen, bleibt also das D nicht stehen. Das heißt also, einfach durch die Regel von de Morgan habe ich aus dem Ausdruck A, B, C nicht negiert oder D negiert, habe ich den Ausdruck A, B, A und B und C nicht und D nicht gemacht. Und hier ist relativ klar und logisch, dass der nur eine einzige Belegung hat, bei der der 1 wird, nämlich genau dann, wenn A gleich 1 ist, wenn B gleich 1 ist, wenn C gleich 0 ist und wenn D gleich 0 ist. Nur dann wird der Ausdruck zu 1 und genau das Verhalten haben wir oben auch in der Schaltung gesehen. Gut, damit haben wir schon ein paar Themenkreise mal, denke ich mal, berührt, die interessant sind, die einige Fragen beantworten, aber ein paar Fragen, auch noch mehr Fragen aufwerfen unter Umständen. Erstmal haben wir gesehen, na gut, wozu dienen denn boolesche Funktionen? Sehen, ich kann mit boolesche Funktionen das Verhalten von Schaltungen beschreiben. Mein großer Vorteil. Auf der anderen Seite kann ich auch andersrum, wenn ich eine Schaltung habe, durch Ausstellen der boolesche Funktionen das Verhalten der Schaltung analysieren. Das heißt, ich kann durch die Transformation boolesche Funktion nach Schaltung, respektive Schaltung nach boolesche Funktion, eine Analyse oder eine Synthese machen. Das haben wir gesehen. Also die Frage hat sich offensichtlich, der Sinn der boolesche Funktion erklärt sich, denke ich mal, hier sehr schön. Auf der anderen Seite stellen sich so Fragen, okay, was kann ich hier noch mitmachen, was wir hier gesehen haben? Ich kann offensichtlich vereinfachen. Also der Ausdruck hier ist sicher einfacher, ein bisschen einfacher als der. Das heißt, ich könnte die Schaltung auch einfacher darstellen. Das habe ich jetzt relativ unsystematisch gemacht. Ich habe einfach sozusagen per Intuition gesagt, okay, da könnte ich mal den de Morgan anwenden. Jetzt systematische Vorgehensweisen zu finden, wie kann ich boolesche Funktionen und damit Schaltungen sozusagen minimieren, damit ich möglichst wenig Ausdrücke habe. Und möglichst wenig Ausdrücke heißt dann in der Schaltung letztendlich möglichst wenig Gatter. Das müssen wir noch kennenlernen und da werden wir Verfahren kennenlernen. Das ist eben auch ein weiterer Vorteil, den wir haben, wenn wir uns eben mit boolesche Funktionen auskennen. Schließlich ein weiterer Schritt, es ist relativ einfach, eine Transformation zwischen boolschen Ausdruck und Schaltplan hin und zurück zu machen. Das ist relativ einfach. Es sieht schon komplizierter aus, wenn ich Ihnen jetzt die boolsche Funktion per eine Funktionstabelle geben würde. Das heißt, ich schreibe auch immer so eine Funktionstabelle auf. Und so weiter und habe dann hier verschiedene Werte. Und hieraus, jetzt entweder die boolesche Funktion oder den Schaltplan zu machen, ist eine bisschen kompliziertere Aufgabe, ein bisschen trickigere Aufgabe. Aber das ist eigentlich genau die Aufgabe, die Sie als Designer von der Digitalschaltung zu bewältigen haben, weil Sie haben oft eben Ihr Verhalten in Form von einer Funktion definiert, also einer Schaltfunktion, von einer Tabelle. Sie wissen zum Beispiel, okay, in einem Auto, wenn die Tür auf ist und die Zündung an und das Licht auch noch eingeschaltet ist, dann soll ein Brandhorn kommen. Das heißt, Sie haben verschiedene mögliche Kombinationen, wo Sie irgendwelche Sensoren haben, die 0,1 sein können, ein bestimmtes Ergebnis. Und daraus wollen Sie jetzt eine Schaltung bauen, die das erreicht. Also müssen Sie im Prinzip aus der Funktionstabelle einen boolschen Ausdruck machen. Aus dem boolschen Ausdruck können Sie dann eine Schaltung bauen. Und der systematische Weg, wie ich jetzt von der Funktionstabelle zu einer Schaltung komme, das ist auch was, was wir hier lernen müssen. Und was wir auch lernen werden, wie das geht. Da gibt es auch einen systematischen Weg. Und man kann es mit Intuition probieren, sagen, naja gut, wenn das und dann das, das könnte so funktionieren. Aber wie gesagt, der systematische Weg wäre sicher der bessere. Und insbesondere, wir stellen ja zwei Anforderungen in die Transformation. Sie soll A korrekt sein, das heißt, wir sollen wirklich korrekt eine Funktionstabelle in eine boolesche Funktion übertragen können. Und soll B vielleicht auch noch minimal sein. Das heißt, wir wollen vielleicht auch die minimale boolesche Funktion, die unsere Funktionstabelle realisiert haben. Und beides können wir leisten, wenn wir uns eben ein bisschen genauer damit befassen. Übrigens auch der umgekehrte Weg ist sehr interessant. Wenn Sie eine Analyse von der Schaltung betreiben, können Sie sehr leicht die Schaltung von hier in so einen boolschen Ausdruck überführen. Aber dann letztendlich die Funktionstabelle abzuleiten, geht natürlich, indem Sie einfach alle Kombinationen ausprobieren und rauskriegen, was für Werte haben. Aber da wäre es vielleicht auch schön, wenn wir da irgendwo eine andere, einfache Methode haben. Gut, und das werden wir eben in der Vorlesung kennenlernen. Ich wollte Ihnen auch nochmal zeigen, wie man den de Morgan kann man, die Regel von de Morgan, die ich eben angewendet habe, die kann man hier auf einen boolschen Ausdruck anwenden. Ich kann es aber auch grafisch anwenden auf den Schaltplan. Ich kann also sagen, eine Schaltfunktion auch grafisch negieren, indem ich die Regel von De Morgan anwende. Ich habe mir mal ein Beispiel ein bisschen was komplizierter gemacht. Also hier haben wir eine Ausgangsfunktion, die aus verschiedenen und oder Verknüpfungen, auch Negationen besteht. Was das für eine ist, kann uns mal völlig egal sein. Die Frage ist, ich möchte dieses Teil negieren. Dann kann ich mir nicht einfach machen, die einfachste Form der Negation dieser Funktion ist das, ich füge hier den Negationspunkt an. In dem Moment, wo ich das tue, habe ich das Ganze negiert. Problem gelöst. Jetzt mag ich aber vielleicht diesen Negationspunkt, mag ich mir die Aufgabe stellen, diesen Negationspunkt jetzt so weit wie möglich nach vorne zu ziehen. Aus bestimmten Gründen. Das kann ich ohne weiteres tun. Frage? Lassen Sie mich mal machen, dann schauen wir mal. Okay? Sie können durchaus recht haben, dass die Kosten, man kann es nicht so genau sagen, welche. Es gibt Fälle, wo ich nach der Transformation heute Morgen was Einfacheres kriege und es gibt Fälle, wo ich was Komplizierteres kriege. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viele negierte, nicht negierte Variablen ich habe. Also von der Anzahl der Gatter ändert sich erstmal nichts. Es ändert sich was von der Anzahl der Eingangsnegationen. Wenn ich die noch mit extra Negationsgliedern realisieren muss, dann kann der Aufwand variieren. Ansonsten entsprechend nicht. Außerdem hat diese Regel von dem Morgan hat noch einen gewissen Sinn, wenn wir unsere systematischen Verfahren, die wir kennenlernen werden, um solche Schaltfunktionen zu synthetisieren, anwenden, werden wir Schaltfunktionen mit und oder nicht rauskriegen. Technisch würden wir es aber ganz gerne mit NAND und NOR realisieren, weil NAND und NOR technisch einfacher sind und weil ich nur mit einem Gattertyp auskomme. In der Technikrealisierung ist es einfacher und die Transformation von und oder nicht in NAND und NOR funktioniert auch über den De Morgan. Gut, schauen wir uns aber einfach mal die Geschichte an. Also die einfachste Möglichkeit ist jetzt den Negationspunkt an den Ausgang zu malen. Damit habe ich meine Funktion mal negiert. Jetzt versuche ich einfach mal diesen Negationspunkt nach vorne an den Eingang zu bringen. Unter Anwendung des De Morgans, na gut, was weiß ich denn vom De Morgan? Wenn ich also bei De Morgan, das ist ein Oder, A oder B nicht, ist nach De Morgan das gleiche wie A nicht und B nicht. Also ich nutze hier mal den Punkt, man kann es auch das und nehmen, egal. Beides ist ein Zeichen für und. Entweder der Punkt oder das Dach so. Das heißt also, ich kann die Negation nach dem Morgan an den Eingang ziehen, wenn ich einfach das Gatter umdrehe. Das heißt, ich kann im Prinzip diesen Negationspunkt in zwei Negationspunkte hier umwandeln. Ich kann ihn hier streichen, wenn ich hier statt aus dem Oder ein Und-Gatter mache. Gut, das ist genau hier gemacht. In diesem Schritt wurde das oben getan. Das heißt, hier wurde jetzt mal die durchgezogen. Na gut, jetzt kann ich das sukzessive weitertreiben, das Spiel. Jetzt kann ich zum Beispiel hier diesen Negationspunkt natürlich erstmal dahin ziehen. Sozusagen von hier weg dahin. Da ändert sich noch nichts. Und jetzt kann ich diesen Negationspunkt auch hier durch das Gatter ziehen. Das heißt, ich ziehe den hier an den Eingang. Und ziehe den hier an den Eingang und mache hier ein Oder draus. Sind wir hier gelandet. Gut, jetzt kann ich den Negationspunkt an der Stelle, könnte ich ihn im Prinzip lassen, die beiden könnten sich aufheben, die Negationspunkte, da bin ich jetzt relativ frei, da habe ich jetzt mein Gusto, was ich machen möchte, ich könnte sagen, okay, die beiden Negationspunkte heben sich auf und ich lasse das einfach als Verbindung da, oder ich mache eine vollständige Umwandlung, das heißt, ich ziehe das auch durch, ich ziehe sozusagen diesen Negationspunkt hier auch durch, bedeutet, ich mache ihn hier wieder weg, ziehe ihn hier hin und hier hin als doppelten Negationspunkt. Das heißt, doppelten Negationspunkt, der fällt weg, der Negationspunkt, der wird weggestrichen. Und ich mache hier ein Und draus. Damit habe ich den Zweig soweit abgeschlossen. Na gut, das kann ich jetzt auch mit dem nächsten Zweig machen. Also ich kann sozusagen hier das erstmal dahin ziehen. Dann kann ich den Negationspunkt hier und hier durchziehen, wenn ich hier ein Oder draus mache. Dann kann ich diesen Negationspunkt kann ich hier da durchziehen, sprich den hier hin machen, den hier wegstreichen, wenn ich hier ein Und draus mache. Dann kann ich diesen Negationspunkt hier durchziehen, also hier wegstreichen, indem ich hier die Negation entferne, hier und hier einen Negationspunkt mache und hier ein Oder draus mache. Und dann kann ich nur diesen Negationspunkt da durchziehen, Den kann ich also dahin ziehen, indem ich hier einen Negationspunkt mache, den wegstreiche und hier wieder einen Und draus mache. Und wenn ich mich nicht allzu arg geirrt habe, sollte jetzt genau das da unten bei rausgekommen sein, indem ich das jetzt sukzessive gemacht habe. Ich glaube, passt auch. Ne? Sieht gut aus. Ist mir, glaube ich, gelungen, ja. Ich glaube, habe keinen Fehler dabei gemacht. Das heißt, Sie können die Regel von dem Morgan nicht nur algebraisch anwenden auf einen Ausdruck in der Schaltfunktion, sondern Sie können sie auch grafisch anwenden. Und wenn Sie Spaß oder Lust haben, irgendwo ein bisschen zu viel Zeit, ich meine, ich weiß, Sie haben nicht zu viel Zeit, aber wenn Sie doch mal zu viel Zeit haben, können Sie versuchen, das Ding mal algebraisch durchzurechnen mit dem Morgan. Das heißt, einfach mal diese Funktion hier nehmen, aufstellen und in dem Morgan mal algebraisch durchziehen. Und dann sollte eigentlich genau das Gleiche herauskommen. Gut, ja. Bisher haben wir unsere Schaltfunktionen, unsere Ausdrücke eigentlich relativ krude behandelt und ziemlich unsystematisch. Da hatten wir A oder B und C nicht und irgendwas zusammen. Ich möchte ein bisschen Systematik reinbringen. Und wir haben schon gesehen, weiter vorne, solche Terme, die mit UND verknüpft sind, die sind eigentlich recht praktisch. Haben wir hier zum Beispiel gesehen. So ein Term, der mit UND verknüpft ist, der ist relativ praktisch, weil der ist genau in einer einzigen Belegung für seine Variablen ist der 1 und ansonsten ist er immer 0. Der ist schön, weil der Term ist genau bei der Belegung 1, ansonsten ist er immer 0. Und so ein Term, der nur aus Unverknüpfungen und Variablen steht, nimmt auch einen Konjunktionsterm, weil die Unverknüpfung die Konjunktion ist. Das ist ein sehr praktischer Term, so was wir mal brauchen. Deswegen definieren wir einfach mal einen Konjunktionsterm. Ein Konjunktionsterm ist einfach eine Unverknüpfung von Literalen. Wobei jede Variable, also jedes Literal höchstens einmal auftritt. Literal, Erinnerung noch, Literal war ja entweder eine Variable oder ihr negierte Variable. Also x oder x nicht, x0, x0 nicht, x1, x1 nicht. Also entweder das eine oder das andere, das bezeichnet man Literal. Das Literal ist immer hier, wie es steht. Entweder die Variable bejaht oder die Variable negiert, das bezeichnet man als Literal. Jedes Literal taucht genau einmal auf. Nennt nicht genau, falsch, höchstens einmal. Genau, war unpräzise. Höchstens einmal, genau einmal, ziehen wir gleich weiter. Das heißt also im Prinzip wäre ein Konjunktionsterm sowas wie x3 und x2 nicht und x1. Das wäre ein Konjunktionsterm. x3 und x2 und x1 nicht wäre auch ein Konjunktionsterm. Das ist einfach das Literal von x1, im Literal habe ich das Negative benutzt. Also das ist Negation benutzt. Das heißt also, das sind Konjunktionsterme. Also Variablen, die nur mit UND verknüpft sind, keine Variable taucht doppelt auf. Das nenne ich einen Konjunktionsterm. Gut. Was? Sorry, wie? Ich habe die. Es muss nicht unbedingt einer negativ sein. Nein. X3 und X2 und X1 ist natürlich ganz genauso auch ein Konjunktionsterm. Es muss nur. Es darf beim Konjunktionsterm ein Literal höchstens einmal auftauchen. Es darf nicht zweimal auftauchen. Es dürfte nicht x3 oder x3 oder x2. Ich könnte es einfach wegvereinfachen. Es macht doch keinen Sinn, dass es doppelt auftaucht, weil es ändert nichts am logischen Wert. Gut, interessant ist jetzt Folgendes. Ich kann das Ganze noch ein bisschen mehr normieren, indem ich jetzt sage, okay, ich habe hier eine Funktion, die hat vielleicht vier Variablen, x3, x2, x1 und es gibt noch eine Variable x0. Diese Variable x0 taucht jetzt in meinen Beispielen hier nicht auf. Trotzdem sind es nämlich Konjunktionsterme, auch wenn eine Variable nicht auftaucht. Jetzt kann ich aber spezielle Konjunktionsterme definieren, bei denen alle Variablen auftauchen. Und solche speziellen Konjunktionsterme, die haben einen Namen, den nenne ich Minterme. Bei einem Minterm taucht jedes Literal genau einmal auf. Das heißt, ich habe eine Schaltfunktion von n Variablen, x0 bis xn-1. Dann taucht jedes Literal von x0 bis xn-1 genau einmal auf in dem Term. Dann habe ich einen Minterm. Und das Interessante ist folgendes mit diesen Mintermen. Wenn jetzt, oder andersrum, man definiert dann einen Minterm einer Schaltfunktion auf die Art und Weise, dass genau dann, wenn die Funktion den Wert 1 an der Stelle hat, der Minterm entsprechend auch den Wert 1 annimmt. Das ist letztendlich die Idee. Und haben wir hier mal ein Beispiel. Wo kommen wir zum besten Beispiel? Da mache ich vielleicht vorweg mal ein kleines Beispiel. Es ist eigentlich eine relativ simple Geschichte. Klingt kompliziert, ist ganz furchtbar einfach, wenn man es mal verstanden hat. Wir haben später noch ein ausführliches Beispiel, aber aus der Erklärung heraus würde ich jetzt einfach mal vorwegziehen, um das ein bisschen verständlicher zu machen. Ich mache mal ein kleines Beispiel mit einer Funktion mit zwei Variablen. Wenn man diese Funktion, ist wieder unser gutes Exklusivoder, dann hat diese Funktion, diese Schaltfunktion hat genau zwei Minterme. Die hat nämlich diesen Minterm, das ist der Minterm x1 nicht x0, und sie hat diesen Minterm, das ist der Minterm x1 x0 nicht. Das sind per Definition Minterme, weil es sind Konjunktionen von Literalen. Jedes Literal taucht genau einmal auf und damit ist es ein Minterm. Und Minterm einer Schaltfunktion heißt, wenn die Funktion an der Stelle 1 ist, dann ist auch ihr Minterm 1. Das heißt, dieses ist ein Minterm dieser Funktion und dieses ist auch ein Minterm der Funktion, weil nämlich dieser Minterm diese 1-Stelle definiert und dieser Minterm diese 1-Stelle definiert. Das heißt, jeder Minterm einer Schaltfunktion repräsentiert letztendlich eine 1-Stelle der Schaltfunktion in der Funktionstabelle. Das ist kein Minterm. Ich kann zwar hier ein Minterm definieren, das ist schon ein Minterm. x1, x0 nicht, ist schon ein Minterm, aber kein Minterm von der Funktion. Es ist ein Minterm, aber wenn dieser Minterm 1 ist, ist diese Funktion nicht 1. Also ist es kein Minterm dieser Funktion. Das wäre ein Minterm der Äquivalenzfunktion. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die umgekehrte Funktion hätte, haben wir auch einen Schwamm. Haben wir hier auch irgendwo einen Schwamm, ein Wasser haben wir. Aber wir haben keinen Schwamm. Na gut, haben wir keinen Schwamm. Dann machen wir es einfach daneben. Das heißt, wenn ich jetzt eine zweite Funktion hätte, nennen wir sie y1, die so geschaffen wäre, dann hätte die zwei andere Minterme, nämlich die hätte den Minterm x1, x0 und den Minterm x1 nicht, x0 nicht. Diese beiden wären Minterme von der Funktion y1, was die Äquivalenzfunktion ist, nebenbei, und diese beiden Minterme hier wären Minterme der Funktion y. Sie sehen also, Minterme definieren eine Schaltfunktion, und im Prinzip kann ich mit Mintermen, wenn Sie es mal betrachten, werden wir sehr schnell eine Methodik, eine systematische Methodik finden, um aus einer Funktionstabelle meine erste Funktionsgleichung aufzustellen, indem wir nämlich die Minterme rausziehen. Ah, nach oben lassen. Oder was war? Soll ich es nach oben lassen oder kann ich wieder runterfahren? Runter, gut. Ah? Oder stört sich das Geräusch? Für das Geräusch kann ich nichts. Ich kann mal mit dem Ölkännchen kommen. Das nächste Mal. Vielleicht quietscht es dann nicht so. Gut, also ich denke, über dieses kleine Beispiel sieht man sehr schön, wie sich ein Minterm der Schaltfunktion definiert. Also ein Minterm ist im Prinzip einfach eine Unverknüpfung von allen Variablen der Funktion. Können bejaht und negiert auftauchen. Und jeder Variable taucht genau einmal auf. Und ein Minterm einer Schaltfunktion ist genau dann, wenn der Minterm 1 ist, ist auch die Schaltfunktion 1. Das heißt, was ich Ihnen eben an der Tafel eigentlich gezeigt habe, die Minterme einer Boolean-Funktion entsprechen umkehrbar eindeutig genau den Zeilen der Funktionstabelle, die den Funktionswert 1 haben, das man von hinten gesehen hat. Oder, wenn ich es im KV-Diagramm mehr betrachte, genau den Quadraten im KV-Diagramm, die mit einer 1 gefüllt sind, ist das gleiche. Im Prinzip jeder Zeile der Funktionstabelle entspricht dem Quadrat im KV-Diagramm. Entsprechend entspricht jeder Minterm entsprechend auch natürlich einer 1-Stelle im KV-Diagramm. Gut, Minterme kann ich jetzt auch einfach nummerieren. Wenn ich die einfach mit fallenden Indizes notiere, zum Beispiel hier, hier habe ich nicht mit fallenden Indizes, mit steigenden x0, x1, x2 nicht, x3 nicht. Üblicherweise werden Minterme mit fallenden Indizes dargestellt, das heißt, ich drehe das um. Ist ja kein Problem, gibt das Assoziativgesetz für die Unverknüpfung, das heißt, ich darf die Reihenfolge beliebig ändern. Das heißt, das ist das gleiche wie x3 nicht und x2 nicht und x1 und x0. Das ist ein Minterm. Und dieser Minterm wird genau dann 1, wenn ich hier 0, hier eine 0, hier eine 1 und hier eine 1 anlege, dann wird der Minterm genau 1. Das ist sozusagen der Index des Minterms, deswegen wird dieser Minterm auch noch als M3 bezeichnet, weil das 0, 0, 1, 1 die duale Zahl 3 ist. Das heißt, das ist im Prinzip der Index. Das heißt, ich kann die Minterme auch über ihre Indizes angeben, M1, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6. Das definiert eindeutig einen Minterm. Ich kann zum Beispiel einfach sagen, wenn ich eine Funktion von 4 Variablen habe, ich möchte gerne den Minterm M5. Wie sieht der Minterm M5 aus? Na ja gut, 5 ist 0, 1, 0, 1 bei 4 Variablen. Das bedeutet also, x3 negiert, x2, x1 negiert, x0. Das wäre der Minterm M5. Kann ich direkt aus dem Index nochmal konstruieren, dann den entsprechenden Minterm. Ich muss nur wissen, wie viele Variablen die Funktion hat. Das ist das Einzige. Wenn ich das nicht weiß, habe ich schlechte Karten, aber ansonsten funktioniert das. Gut. Naja, was ich mit Konjunktionen tun kann, kann ich auch mit Disjunktionen tun. Ich muss nur ein bisschen umdenken. Interessanterweise ist Folgendes. Werden Sie vermutlich auch, den meisten Leuten fällt es schwerer, mit Disjunktionen als mit Konjunktionen zu arbeiten. Weil was bei der Konjunktion die 1 ist, ist bei der Disjunktion die 0. Noch eine Viertelstunde bis Pause. Die wirklich harten Sachen kommen doch erst noch. Nicht so schlimm. Wollen Sie eine Pause jetzt schon haben? Wie sieht's aus?